Ein ganz herzliches Willkommen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer von Gabi Fröhlich. Erst einmal zuhören, das ist ein beliebter Spruch bei Eltern und Lehrern, denn offensichtlich fällt uns das schon von Kindesbeinen an schwer, dem anderen zuzuhören. Dass aber ein gutes Zuhören der erste wichtige Schritt bei der Lösung von Konflikten ist, das haben wir in der vergangenen Sendung mit dem Coach, Theologen und Autor Christian Jäger gehört. Er schult unter anderem Führungskräfte im Umgang mit ihren Mitarbeitern und er hat dabei, wie er in seinem Buch Der Manager von Nazareth geschrieben hat, das wichtigste Vorbild in Jesus Christus selbst gefunden. Und da sehen wir, Jesus hört im direkten Umgang mit den Menschen oft erst einmal zu. Aber er verschwindet nicht hinter seinen Gesprächspartnern. Im Gegenteil, hören wir von ihm auch genau seine eigene Position, wenn er dann das Wort ergreift. Wie das gehen kann, ein konstruktives Vertreten der eigenen Position. Darüber sprechen wir heute mit Christian Jäger in unserer kleinen Reihe über Konfliktlösung. Und ich begrüße ihn aus dem verschneiten Recklinghausen zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Jäger.
Vielen Dank, Frau Fröhlich. Guten Morgen und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. In der Tat ist hier alles vollgeschneit und wir leben ja in einem niedrigen Gebiet. Wir haben hier keine Berge oder Hügel. Das ist etwas ganz Besonderes. Und aus so einer Situation heraus, dann mit Ihnen deutschlandweit heute in Kontakt zu sein, freut mich besonders.
Herr Jäger, wir können jetzt ja zuerst einmal kurz zusammenfassen, was wir im ersten Teil von Ihnen gehört haben in unserer kleinen Reihe. Also wir merken ja in der ganzen Diskussion, in vielen Diskussionen eigentlich in unserer Gesellschaft, wie sich da jetzt Gräben auftun, Corona, Trump zum Beispiel, aber auch in der Kirche selbst und wie schwer es da ist, zueinander zu finden. Wie kann man denn dann, wenn der andere eine Position vertritt, die ich vielleicht gar nicht nachvollziehen kann oder sogar für gefährlich halte, wie kann da ganz knapp das aktive Zuhören aussehen?
Auf den Punkt gebracht, gilt es erst einmal von seiner eigenen Haltung aus, Interesse zu bekunden. Also nicht nur Interesse vorzuspielen, sondern wirklich zu sagen, ich nehme mir Zeit, ich höre dir jetzt zu, ich ermuntere dich zum Weitersprechen. Im zweiten Teil des aktiven Zuhörens werde ich das Gesagte zusammenfassen. Und zwar nicht wie ein Echo, sondern so, wie ich es verstanden habe, um sicherzustellen, wir meinen beide den gleichen Gegenstand, dasselbe Thema. Und in einem dritten Schritt kann ich dann aus meiner Gefühlsposition heraus, beziehungsweise der Gefühlslage meines Gesprächspartners, in die Aktion kommen und selber Position beziehen, aber dazu dann heute mehr.
Genau, das werden wir gleich genauer angucken. Vielleicht noch ein Punkt. Manchmal haben wir das ja so den Fall, dass der andere, das Gegenüber, überhaupt nicht erst redet, sondern man ihm einfach nur an der Nasenspitze ansieht, dass irgendetwas nicht passt. Manche machen das auch richtig systematisch, dass sie dann anfangen, einfach aus allen Poren die Unzufriedenheit auszustrahlen. Und wenn man dann aber nachfragt, ist was los? Nein, nein, alles in Ordnung. Und man sieht aber am Tonfall, dass überhaupt nichts in Ordnung ist. Was macht man dann in so einem Fall, wenn der andere gar nicht erst redet? Dann kann man ja gar nicht zuhören.
Ein klasse Beispiel aus dem wahren Leben, Frau Fröhlich. Also zunächst mal muss ich überprüfen, ob meine Wahrnehmung stimmt. Das heißt, die Sinne, die da, wir nennen das fachlich dekodieren, diese Zeichen, die der Sender ausstrahlt, einsortiert, die muss ich überprüfen. Bin ich vielleicht nur schlecht drauf oder ist das wirklich so ein eindeutiges Signal von Unzufriedenheit, Ablehnung? Und dann wird es ganz einfach. Wir sprechen das an. Also als Empfänger, als Zuhörer sage ich, auf mich wirkst du gerade. Bei mir ist Folgendes angekommen. Ich sehe deine Nasenspitze, die ist gerümpft, die ist gekräuselt und das wirkt auf mich unzufrieden. Also ich stelle gar keine Frage, sondern ich sage, das kommt hierhin und wir nennen das im weiteren Sinne des Wortes spiegeln. Also ich bin wie ein Spiegel, der zeigt, so siehst du gerade aus.
Das ist also dann schon der erste Schritt zu sagen, dass man einfach sagt, was man sieht, was man wahrnimmt und dann dem anderen die Möglichkeit gibt, aber für sich selbst zu reden. Vielleicht will er jetzt einfach noch gar nicht reden und dann ist das vielleicht auch einfach so. Muss man das dann akzeptieren?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben beim letzten Mal kurz das Wort Feedback benutzt, also ein kommunikatives Zurückfüttern und ein Gespräch über so wichtige Dinge, wie in Konfliktsituationen meistens zugrunde liegen, bringt überhaupt nichts, wenn einer von beiden nicht geneigt ist, zuzuhören bzw. zu sprechen. Also wenn ich jemanden fütter, Feedback zurückfüttern und der ist satt, mache ich etwas verkehrt. Den richtigen Zeitpunkt zu finden, auch das richtige Setting, also den richtigen Ort, mit Ruhe und eben der Bereitschaft wechselseitig, das ist schon die erste beinahe magische Vorgabe. Das ist etwas ganz Besonderes. Dafür brauchen wir Fingerspitzengefühl.
Manchmal ist das ja gar nicht leicht, vor allem wenn sich dann so die Kommunikationsmuster, die falschen auch schon so eingeschliffen haben. Das ist ja dann oft wie so ein Bachbett. Da ist es immer lang gegangen und es rutscht immer wieder da rein.
Ja, oder wie eine Spur auf der Autobahn, wo die LKWs mächtig durchsausen und man merkt, dass man ist in dieser Elefantenspur und kommt nicht richtig raus. Bei näherem Hinschauen aber können wir das. Wir können die Seite wechseln. Wir können aus diesen alten, eingefahrenen Mustern aussteigen, wenn wir sie erkennen. Also immer ist der erste Schritt, sowohl beim Zuhören als auch beim Position beziehen, in welcher Situation bin ich gerade? Die Selbstreflexion von uns ist der erste Schritt.
Oft ist es ja gerade bei, wenn man sich sehr gut kennt, dann kennt man auch die Schwächen des anderen und die Empfindlichkeiten. Und das Zuhören, aber auch dann eben das konstruktiv Sprechen fällt einem dann besonders schwer, wenn man dann in so einem schon nonverbalen Konflikt ist. Also es geht gar nicht um das, worüber man redet, sondern eigentlich geht es um was ganz anderes, tieferliegenderes. Und dann schafft es der andere ganz schnell, das in einem zu triggern, wo man selber sauer und wütend wird. Und dann geht das Zuhören nur noch sehr, sehr schwer.
Ja, auch das Position beziehen geht dann ganz schwer, weil es aus dieser eskalierenden Emotion passiert. Dann wird ganz schnell unfair gesprochen, dann sind verletzende Worte zu hören und möglicherweise auch richtig laut, Türen knallen und so weiter, das die meisten von uns kennen. Und gerade, wie Sie richtig sagen, dort, wo Beziehungen besonders intensiv sind. Also es geht gar nicht so sehr um den Gegenstand, um den sachlichen Aspekt in Konflikten. Aus meiner Erfahrung sind es über 90% Beziehungssituationen, die zum Konflikt führen. Und da ist jeder Emotionalität der Raum ganz weit geöffnet.
Was heißt das, wenn dann so Worte fallen wie immer, immer machst du das so, dann ist schon Alarmstufe rot.
Stimmt. Und vor allem nicht nur das immer, sondern auch das du. Also besonders eskalierend, ich sag mal eben, das Wort Konflikt kommt von confligere lateinisch und heißt sowas wie zusammentreffen, aber eben auch kämpfen. Und wenn ich den anderen als Gegner sehe, eine Front aufbaue, dann beginne ich viele Sätze mit du oder sie. Also du machst immer, nie hörst du mir zu, sie haben schon wieder. Und in dieser Art der Formulierung, ich habe es jetzt bewusst ein bisschen pointiert, erkennen Sie, dekodieren Sie diese Aggressivität, die darüber kommt. Und dann ist ein verständnisvolles Zuhören oder auch ein Positionieren, ein Formulieren aus einer gemäßigten Haltung heraus nahezu ausgeschlossen. Also dieses erste Gewitter, dieser erste Schub von Heftigkeit, möglicherweise auch Bosartigkeit, der muss erstmal verebben, damit wir in die richtige Kommunikation einsteigen können.
Das haben wir beim Zuhören ja schon gehört in der letzten Sendung, dass es manchmal gut ist, erstmal aus der Situation rauszugehen. Tief durchzuatmen, vielleicht einen Spaziergang zu machen und erstmal wieder den Puls runterfahren, um dann nochmal neu den Kopf klar zu kriegen und wieder neu auf den anderen zuzugehen. Wir haben aber auch gehört, dass es wichtig ist, das auch zu tun und nicht einfach über die Dinge hinwegzugehen, weil sie dann im Untergrund weiter gären und bei der nächsten Situation eben sich wieder entladen. Manchmal haben wir auch gehört, ist es nötig, sich dabei Hilfe zu holen, wenn man merkt, man kommt eben zu zweit nicht mehr weiter. Dann ist es gut, hier sich Hilfe zu holen, um einen Konflikt ja wirklich mal auch anzugehen und ihn wirklich zu lösen, damit er nicht immer sein Unwesen weitertreibt im Untergrund. Eines ist mir auch noch in Erinnerung, was wir auch gehört haben, und das passt ja jetzt auch wieder zu diesem Übergang, zu der eigenen Position. Auf der einen Seite kann es sein, dass der andere gar nicht redet. Es kann aber auch sein, dass man stundenlangen Vorwürfen ausgesetzt ist und der andere gar nicht mehr zum Ende kommt. Da haben Sie auch gesagt, da gibt es von der Zeit her einen Punkt, wo man sagt, jetzt ist Stopp und ich habe jetzt gehört, ich glaube, das und das verstanden zu haben von dir, ist das richtig so? Also es geht auch nicht darum, dass man ein gutes Zuhören heißt nicht, dass man still da sitzt und sich eine halbe Stunde lang einen Monolog anhört.
Vollkommen korrekt. Niemand soll sich auch nur 5 Minuten einen Monolog anhören und schon gar nicht, wenn er vorwurfsvoll bestückt ist. 2 Minuten Konfliktgespräch an einem Stück Maximum. Und der andere Wert war, der ja viele Hörerinnen und Hörer erstaunt hat, dass wir tatsächlich aufmerksam zuhören können an einem Stück ohne Reflexionsunterbrechung nur tatsächlich 30 Sekunden. Für unsere Konfliktsituation, so wie Sie die gerade beschrieben haben, habe ich einen kürzlich erst geschehenes Beispiel. Und zwar habe ich mit einem dienstlichen Kunden telefoniert und seine Stimme klang am Telefon sehr, sehr zurückgenommen, zermürbt. Ich hatte den Eindruck, er ist traurig auf jeden Fall, das, was nicht passt, habe nachgefragt und dann erzählte er unter Tränen, dass seine Frau am ersten Hochzeitstag abgehauen sei, wörtlich. Also sie hat ihre Koffer gepackt und wäre auf dem Weg in ihre Heimat und diese Heimat liegt in Toronto. Also nicht eben um die Ecke. Völlig verzweifelt ist er dann zu mir gekommen und wir haben festgestellt in einem ersten Gespräch, sie haben seit einem Jahr, seitdem sie verheiratet sind, einen Konflikt, den beide spüren, der aber nie richtig ausgesprochen wurde, nicht moderiert, nicht mit Zuhören und Position beziehen, sondern eben mit Vorwürfen, mit Du hast, mit Worten wie immer, mit einem sich gegenseitig Vorwürfe machen, genauso wie Sie es gesagt haben. Und wie wir diesen Fall gelöst haben, das möchte ich gerne gleich noch mit einfließen lassen.
Ja, da sind wir jetzt gespannt. Dann hören wir jetzt erstmal einfach zu und vielleicht wird anhand von diesem Fall ja auch schon manches an Strategien klar, die wir auch auf eigene Fälle übertragen können.
Das wäre klasse. In diesem Fall, in dieser konkreten Situation, war die Ehefrau noch nicht in Toronto, sondern bei einer Cousine in der Schweiz und wir haben mit meiner Hilfe über E-Mail mit ihr Kontakt aufgenommen. Und ich hatte ihr zugesichert, sie selber konnte über eine psychologische Ausbildung sehr, sehr gut kommunizieren, dass wir eine bestimmte Methode anwenden, und zwar die Methode der Neutralität. Beide, das war mein Wunsch, kommen hier zu mir nach Recklinghausen in meinen Klientenraum. Es wird nicht bewertet, ich werde das moderieren und es geht darum, dass beide nur erkennen, worum es dem anderen geht. Also um ein Zuhören, Verstehen und Position beziehen. Und in diesem Zusammenhang habe ich dann zurückgegriffen und das vorher dem Ehemann hier, der ja hier weiter in Deutschland war, im Vortraining beigebracht, das sogenannte Marshall-Konzept. Es ist benannt nach Marshall B. Rosenberg, ein Name, den man sich merken darf. Er ist erst 2015 gestorben, also ein Zeitgenosse von den meisten von uns, und hat in Amerika, von Amerika ausgehend, viele Schulen, Institute kreiert mit der sogenannten Theorie der gewaltfreien Kommunikation. Also eine klare Position, ohne dass der andere Gewalt, Druck, Vorwurf etc. erlebt. Diese gewaltfreie Kommunikation ist aufgeteilt in 4 Schritte. Man kann das jahrelang studieren. Wir machen das heute in einem Schnellverfahren, so wie mit diesem Klienten von mir. Und der erste Schritt, wenn ich verstanden habe, es geht um meine Haltung in der Positionierung, ist das Beschreiben dessen, was ich wahrgenommen habe. Sie haben vorhin, Frau Fröhlich, das Beispiel gegeben, da sitzt jemand und körpersprachlich deutet er volle Kanone an, ich bin unzufrieden, mir geht's nicht gut. Er sagt es aber nicht. Das heißt, ich fasse das, was ich da sehe, in Worte. Schatz, du wirkst auf mich unzufrieden, wäre zu früh. Das ist eine Interpretation, sondern ich beschreibe es erstmal. Also Schatz, seit 10 Minuten sitzt du auf der Couch, guckst an mir vorbei und hast noch kein Wort gesagt. Das wäre der erste Schritt, also die Beschreibung einer wahrgenommenen Situation. Und ich glaube, davon kennt jeder etwas. Ich habe in meinem Buch das Beispiel verwandt, dass ein Mitarbeiter regelmäßig unterbrochen wird. Also er versucht, etwas beizutragen in einer Diskussion und jedes Mal wieder schneidet ihm irgendjemand das Wort ab. Und wenn er das Marshall-Konzept anwendet, würde er genauso hier an erster Stelle sagen, seit 3 Minuten versuche ich etwas zu äußern und werde regelmäßig unterbrochen. Diese Wahrnehmung so darzustellen, ist der erste Schritt, um zu erkennen, worum geht es überhaupt? Wie lautet unser gemeinsames Thema? Als die Frau aus der Schweiz hier hingekommen ist, bevor sie nach Toronto weiterfliegen wollte, haben die beiden das geklärt. Was haben wir im letzten Jahr miteinander oder auch von dem anderen wahrgenommen? Dieser Prozess dauerte einige Zeit, mehrere Stunden, aber dann gab es hier schon einmal Klarheit, ohne dass das Wahrgenommene bewertet wurde. In einem zweiten Schritt, der dann diesem Marshall-Konzept folgt, kommen wir dazu, die eigenen Gefühle zu präzisieren. Das hat etwas zu tun mit dem, was Jesus Christus als Vorbild unglaublich gut gelebt hat. Er hat nicht nur eine Position vertreten, einen Standpunkt, das ist nah an dem Begriff Konflikt, sondern er hat auch seine Interessen dahinter offengelegt. Er hat immer wieder gesagt, worum es ihm geht und wie es ihm dabei geht. Und genau so hat Marshall das runtergebrochen. Nach dem Beobachten, nach dem Wahrgenommenen kommt erst mein Gefühl, wie es mir geht. Ich fühle mich übergangen, wenn ich unterbrochen werde. Ich fühle mich von dir nicht richtig gesehen. Ich fühle mich nicht wertgeschätzt. Ich fühle mich unter Druck. Etwas in dieser Art. Und genau in der Folge davon, Schritt 3, wird gesagt, welches Interesse, welches Bedürfnis ich habe. Der Ehemann in dieser Konstellation, die ich eben ansprach, sagte, ich möchte aus meiner großen Liebe zu dir mit dir offener und ehrlicher umgehen können. Ich möchte mit dir ansprechen können, wenn mir etwas nicht passt, wenn ich mit etwas nicht zufrieden bin. Und die Frau sagte, und mein Bedürfnis ist es, dass du mehr Zeit für mich hast. Ich möchte gerne intensiver mit dir zusammen sein und dich nicht nur sehen, zwischen morgens gehst du zur Arbeit und abends kommst du erschöpft zurück. Als sie so weit waren, also beschrieben hatten, was haben wir wahrgenommen, welche einzelnen Gefühle hat jeder von beiden für sich allein und welches Bedürfnis, welches Interesse steht dahinter, da kam der vierte Schritt, über den wir gleich gerne sprechen, der nämlich bezogen auf Positionierung aus meiner Sicht massiv unterschätzt wird. Jetzt kommt es nämlich darauf an zu sagen, was mache ich aus dieser Erkenntnis? Was wünsche ich mir oder worum bitte ich? Und wie man das auch in seinem persönlichen Alltag, auch hoffentlich ohne partnerschaftliche Krise oder ein ständiges Unterbrechen werden im Beruf, lösen kann, da würde ich gleich gerne mit den Hörerinnen und Hörern drüber sprechen.
Ja, bevor wir unsere Hörerinnen und Hörer dann auch gerne in diese Sendung mit hineinnehmen, noch die Frage, wenn ich jetzt so zuhöre, die Frau, das ist ja auch ein klassischer Konflikt offensichtlich, der Mann möchte gerne sagen können, worum es ihm geht und für die Frau ist das oft schwer zu ertragen, weil sie es vielleicht auch als Kritik empfindet. Umgekehrt ist es so, dass die Frau oft gerne mehr Zeit mit ihrem Mann verbringen möchte und der sagt sich dann oft, mein Gott, ich komme da abends nach Hause, ich bin doch da. Also wie ist es, wenn so Positionen so unversöhnlich erscheinen? Das werden wir dann noch sehr viel genauer in der kommenden Sendung betrachten, in der dritten Folge. Aber vielleicht jetzt, gerade wenn ich jetzt meine Position äußere, zum Beispiel als Frau sage ich, ich möchte dich einfach gerne mehr sehen. Ja. Du hast einfach nie Zeit und weiß aber, der Mann kommt von der Arbeit, vielleicht ist müde und muss mal kurz abschalten. Wie kann man dann, wenn das, was der andere sieht und meint, der eine sagt, ich habe das Gefühl, du hast ganz kaum Zeit für mich und der andere sagt, ich habe das Gefühl, ich bringe dir schon so viel Zeit mit rein. Wie kann man das dann noch konstruktiv formulieren?
Sie haben das gerade neu formuliert und das ist gut. Aus der Position der Frau heraus, du hast nie Zeit, wären wir wieder in diesem Kollisionskurs gewesen. Aus der Beschreibung, ich habe das Gefühl, du hast keine Zeit für mich oder zu wenig Zeit, ich fühle mich zu kurz gekommen, macht sie ihm keinen Vorwurf, sondern beschreibt lediglich ihre Position. Ich habe eine große Lehrmeisterin in dem Zusammenhang, die mir beigebracht hat und auch im Arbeiten mit den Klientinnen und Klienten immer wieder vermittelt, wie wichtig es ist, in einer solchen Position bei sich zu bleiben. Diese Lehrmeisterin, Frau Pause, hat heute auch noch Geburtstag, also das passt, dass wir darüber sprechen. Aus sich heraus kann ich das formulieren und nicht übergriffig werden. Wir werden in dem dritten Teil...
Die berühmten Ich-Botschaften.
Ganz genau, berühmte Ich-Botschaften, die aber auch keine versteckten Du-Botschaften sind. Ich bin sauer, weil du nie Zeit hast, ist keine Ich-Botschaft. Sondern ich fühle mich vernachlässigt. Mir kommt es so vor, als wäre ich gar nicht gehört worden, wenn es um das Unterbrechen geht. Das ist ein persönliches Gefühl und dazu dürfen wir stehen. Unsere Gefühle müssen wir weder rechtfertigen, noch müssen wir sie näher erläutern. Sie gehören zu uns und sie dürfen sein. Sie haben ihre Berechtigung. Und ganz wesentlich bei der Lösung von verhärteten Standpunkten ist, genau dahinter zu schauen. Also eine Position ist in der Regel, das kommt von lateinisch positio, eine Stellung, ein Standpunkt. Der kann eben auch sehr, sehr vehement verkrustet sein, wie Sie beschrieben haben, über viele Jahre gewachsen, durch große Enttäuschung, durch sich aufschüttendes Unzufriedensein. Die Interessenlage dahinter, die ist genereller und an der können wir dann arbeiten. Wir lassen die Position so stehen, das ist okay, und schauen, welche Interessen, welche Bedürfnisse, also aus dem Marshall-Konzept der Schritt 3, stehen dahinter. Ganz aktuell, ich denke, das werden unsere Hörerinnen und Hörer sehr gut nachvollziehen können, ist das in der Kirche, in unserer katholischen Kirche, ein Hauptthema. Es gibt unvereinbar scheinende Positionen seitens der Bischöfe im Rahmen des synodalen Weges, aber die Interessenlage dahinter, die ist aus meiner Sicht, da ich ja auch als Kirchencoach arbeite, absolut konsensfähig. Auch hier bedarf es einem Abrücken von Positionen und dem sich Konzentrieren auf, woher kommt meine Position, welchen Anspruch, welches Interesse habe ich.
Können Sie das konkret machen an einem Beispiel? Was könnte da so ein gemeinsames Interesse sein?
Ja, alle Bischöfe in Deutschland und alle engagierten Christinnen und Christen in der Kirche möchten, dass die Kirche die Liebesbotschaft Jesu vermittelt, dass wir unseren Kern dort präsentieren, wo er am häufigsten gewünscht ist, da, wo es den Menschen gut tut. Unser administrativer Umgang und die Aufarbeitung der vielen Skandale führt dazu, dass wir uns jetzt auf Positionen konzentrieren und in klein-klein verlieren. Also, werden Frauen geweiht oder werden sie nicht geweiht? Was sagt Rom, was sagen die anderen? Brauchen wir den sogenannten heiligen Rest oder arbeiten wir als große Gemeinschaft weiter? Das Interesse dahinter ist, wir möchten eine lebendige Kirche haben. Und wenn wir dieses Interesse wieder in den Vordergrund stellen, dann ist es möglich, daraus, aus diesem gemeinschaftlichen, ich nenne den jetzt mal gemeinsamen Nenner, aus dieser Grundhaltung heraus, eine neue Position zu formulieren und zu vermitteln. Bei dem Ehepaar, von dem ich eben sprach, war die neue Position, dass sie bis dahin, also nach dem Wahrnehmen, dem Besprechen der Gefühle und der Interessen, gesagt haben, ja, wir machen weiter. Ich bleibe hier, ich fahre nicht nach Toronto. Ich möchte diesen Prozess weitergehen und sehen, welches Ergebnis wir gemeinsam erzielen. Also ein bisschen Durchhaltevermögen werden wir brauchen, wenn wir hoffen, mit dem anderen in eine verständigende Position oder Situation zu kommen.
Also da war das Wichtige, dass ein Dialog begonnen wurde, dass jeder das Gefühl hatte, wirklich gehört worden zu sein und auch sagen zu können, was ihm wichtig ist. Und dann konnte man ein gemeinsames Ziel ins Auge fassen.
Ganz genau so. Und an der Stelle ist es, glaube ich, genau passend, käme dann der vierte, eben angedeutete Schritt, sowohl auf der hohen kirchlichen Ebene als auch in jedem privaten, familiären Konflikt, die eigene Position, die eigene Haltung mit einer Bitte zu formulieren. Bitte unterbrechen Sie mich in den nächsten Minuten nicht mehr. Bitte nimm dir in dieser Woche 3-mal abends Zeit für uns zusammen. Je konkreter, umso besser. Daran lässt sich dann feststellen, das ist wie so eine Marge, wie ein Indikatorpapier, ob wir schon unser Level erreicht haben, das wir brauchen, um die gemeinsamen Interessen auch wirklich leben zu können. Also hier eine klare Position, eine klare Kommunikation, der Begriff Klarheit ist mir in dem Zusammenhang sehr wichtig, ist unbezahlbar.
Klarheit, klare Kommunikation, um die eigene Position konstruktiv zu vertreten. Wir werden in dieser Sendung jetzt ganz besonders auf das Thema eingehen, wie können wir unsere eigene Position im Konflikt vertreten. Ich kann mir vorstellen, dass viele von uns irgendwelche Szenen vor Augen haben, wo das eben nicht so gut gelungen ist. Christian Jäger steht jetzt für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Verfügung hier in dieser Sendung Konstruktiver Umgang mit Konflikten, die eigene Position vertreten. Unsere Hörernummer ist die 089 517 008 008. Wir freuen uns, wenn Sie uns anrufen hier in der Sendung und auch diese Sendung beleben mit praktischen Beispielen, auch mit Ihren Fragen. Oder vielleicht haben Sie auch selber schon herausgefunden, wie man eben die eigene Position so vertreten kann, dass der andere Sie auch leichter hören kann. Dann können Sie uns das gerne auch erzählen. 089 517 008 008. Die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich bin im Gespräch mit dem Coach und Autor Christian Jäger in unserer kleinen Reihe über konstruktiven Umgang mit Konflikten. Da geht es heute darum, wie wir unsere eigene Position konstruktiv vertreten können, so dass der andere auch eine Chance hat, sie wirklich zu hören. Herr Jäger sagte uns, wichtig ist die Klarheit, aber auch die Ich-Botschaften sind wichtig, dass wir ohne Vorwürfe auf den anderen zugehen, auch nicht mit versteckten Vorwürfen. Man kann natürlich sagen, ich habe den Eindruck, dass du mich die ganze Zeit, und dann sind wir schon wieder bei den Vorwürfen und eben weg von den Ich-Botschaften. 089-517-008-008 ist die Nummer zu dieser Sendung. Die Leitungen sind im Moment voll. Wenn Sie merken, dass Sie nicht durchkommen, warten Sie einfach, bis ein Hörer sich verabschiedet wurde, und versuchen Sie es dann noch einmal. Wir freuen uns, dass Sie sich rege beteiligen. Auch hier noch der Hinweis, es geht auch, dass Sie einfach anonym anrufen. Sagen Sie das in der Technik, wenn Sie anrufen. Meine Kollegin dort nimmt sich den Anruf entgegen und schreibt eben auch auf, ob Sie Ihren Namen nennen möchten oder nicht. Sagen Sie auch Bescheid, wenn Sie nicht den Ort angesagt haben möchten. Normalerweise sage ich bei anonymen Anrufern den Ort an, damit man weiß, wer gemeint ist. Aber auch das kann man weglassen, wenn Sie das möchten. Dann haben wir jetzt die erste Hörerin eben mit einem anonymen Anruf. Herzlich willkommen. Ich hoffe, die Richtige weiß, wie er gemeint ist. Grüße Sie.
Ja, grüß Gott. Ich schätze die gewaltfreie Kommunikation oder beziehungsweise die wertschätzende Kommunikation, finde nur schöner den Ausdruck, sehr. Und bei den Übungsabenden und Abenden oder Kursen, da würde uns immer besonders ans Herz gelegt, beim zweiten Schritt gut aufzupassen, was man da sagt, weil die Gefühle anzusprechen, wirklich die reinen Gefühle wichtig wäre, dass nicht da eventuell schon wieder ein versteckter Vorwurf rüberkommt und das erste die Beobachtung kaputt macht sozusagen. Also zum Beispiel hat man uns ans Herz gelegt, dass man nicht mal sagen sollen, ich fühle mich verletzt. Weil versteckter, es stimmt zwar, es ist ein Gefühl, ja, ein starkes letztlich, aber da kann schon wieder versteckter Vorwurf drin sein, du hast mich verletzt. Es kann beim anderen schon wieder so ankommen. Oder genauso, ich fühle mich übergangen, nicht wertgeschätzt von dir, ich fühle mich vernachlässigt, oder ich denke, dass du, keine Ahnung, jetzt mit diesem Denken leiten wir ja auch oft unsere Gefühle ein. Also da hat man uns gesagt, bloß nicht, und haben eine ganze Liste gekriegt. Also wir haben dann lang geübt und gemerkt, es ist gar nicht so einfach, wirklich beim reinen Gefühl zu bleiben, um die Botschaft, dass die Botschaft wirklich gut ankommt beim anderen, die Ich als Ich-Botschaft.
Also da haben Sie vollkommen recht. Das ist eine der Kardinal-Kreativarbeiten in der Kommunikation. Und wir können uns ja leider nicht sehen, gerade im Radio, aber ich saß hier sehr, sehr stark nickend. Ich bestätige alles, was Sie gesagt haben, und ich finde das super bereichernd jetzt im Moment.
Für mich ist noch die Frage, Herr Jäger, oder auch vielleicht an die Hörerin gerichtet, das Problem, das wir haben, wenn wir mit dem anderen streiten, oder ist ja gerade, dass wir im Vorwurf, also wie soll ich denn dem anderen sagen, wie ich mich fühle, wenn ich nicht sagen darf, ich fühle mich vernachlässigt. Wie kann denn das gehen? Vielleicht kann das einer von Ihnen da mal einen Hinweis geben.
Ja, gerne. Ich lasse Ihnen aber erst den Vortritt, wenn Sie mögen. Die anonyme Anruferin?
Ich habe doch glatt, genau. Wir haben da Karten gekriegt, wo wir üben mussten oder durften. Und da schnürre ich mal kurz ab. Da sind 1000 Gefühle drauf, aber reine. Ich bin ängstlich, ich bin ärgerlich, ich bin angespannt, bin aufgeregt. Eben weil ich Wertschätzung brauche, dann wäre es wieder positiv. Wenn ich sage, ich fühle mich nicht wertgeschätzt, dann habe ich ja schon wieder Barriere reingebaut. Zuerst das reine Gefühl, ich bin traurig, sauer, sorgenvoll, schockiert. Da gibt es also, wie gesagt, eine ganze Seite. Muss man ein bisschen üben, dass man das Apparat hat, wenn man diese Vorlage nicht vor sich hat im Gespräch.
Genau. Stimmt, genau. Und dazu ergänzend gehen wir eben zu Jesus. Jesus hat seinen Anhängern, seinen Jüngerinnen und Jüngern ganz häufig Gleichnisse erzählt, um sie zum Weiterdenken anzuregen und um anschaulich zu sein. Unsere Sprache ist sehr reduziert. Sprache ist Reduktion. Daher empfehle ich bei der Wahrnehmung der eigenen Gefühlslage, wenn ich die kenne, dass ich nicht einen normalen Begriff benutze aus dem Alltag, sondern meine Gefühlslage beschreibe. Darf ich dir eben sagen, wie ich mich fühle? Ich fühle mich so, als würde ich innerlich platzen. Ich könnte auch sagen, boah, ich bin stinksauer oder wütend, aber dieses innerlich platzend, es zieht sich alles zusammen. Oder positiv, jetzt nach dem Gespräch ist es so, als hätte ich Schmetterlinge im Bauch. Ich fühle mich total leicht. Dieses Bild ist etwas, das bei dem anderen in der Regel viel besser wirkt als ein besetztes Wort.
Wobei, wenn ich mir das jetzt so vorstelle und der Konfliktgraben ja doch schon tief ist, wenn der andere mir sagt, ich fühle mich jetzt, als könnte ich gleich platzen, auch das höre ich automatisch als Vorwurf. Du hast das so, also selbst das muss man ja gar nicht sagen, man hört es einfach so.
Stimmt, das kann genauso passieren, und deshalb haben wir beim ersten Mal gesagt, es ist so viel Notwendigkeit, dabei, das Hören zu professionalisieren. Und wenn ich das jetzt vermittelte, also auch das gibt es ja in Mediationsmöglichkeiten, dass derjenige Person 1 spricht, Person 2 hört zu, paraphrasiert, verbalisiert, ganz bewusst noch einmal der Ball zurückgegeben wird. Also wenn ich über mein Gefühl spreche und ich sage, ich bin kurz davor zu platzen, so fühlt es sich innerlich an. Was macht das mit dir? Also wie kommt das jetzt bei dir an? Ich lasse den anderen dazu Stellung nehmen. Das heißt, wir bleiben in einem Dialog innerhalb dieses wertschätzenden, gewaltfreien Kommunikationsprozesses.
Ich stelle mir vor, Herr Jäger, dass es da doch der große Schritt ist, sich selber klar zu machen, das, was Sie eben sagten, dass der andere nicht mein Feind ist. Also ich glaube, die Hauptschwierigkeit ist die, wenn ich den anderen emotional als den wahrnehme, der mir bös will. Und wenn ich mir erst einmal klar mache, dass der andere mir eigentlich nicht bös will, sondern ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er auch gut will, dann bekommt doch, so scheint mir alles an, einen anderen Zungenschlag.
Der Kern ist, dass ich nicht mit der Absicht in ein solches Gespräch gehe, mein Gegenüber zu verändern. Egal, ob ich ihn als Feind sehe, als Gegner oder als irgendwann mal Menschen, den ich schon geliebt habe und der mir jetzt gerade entgleitet. Das Ziel soll sein, dass wir unsere Kommunikation, unser gegenseitiges Verstehen miteinander verändern. Und möglicherweise, den Anspruch darf ich haben, wenn ich ganz, ganz professionell in eine Konfliktsituation gehe, meine Position vertrete, dass ich mich selber in diesem Zusammenhang verändere. Dass ich zum Beispiel, wie unsere Hörerin, lerne, welche Begriffe, welche Vokabeln können verletzend wirken, obwohl sie nicht so gemeint sind. Und wie kann ich sie dann versuchen, adäquat rüberzubringen? Das ist ein Ansatz, den ich absolut unterstreiche.
Ja, dann danke ich unserer Hörerin für ihren Anruf.
Ich auch, vielen Dank.
Da weitergeholfen, das noch ein bisschen genauer zu verstehen. Wie kann man sich so äußern, dass der andere es nicht als Vorwurf empfindet? Und dass man das wirklich üben kann, ist ja auch schon eine Botschaft. Dankeschön, dass Sie uns das gesagt haben. Frau Klingler ist die nächste.
Ja, ich habe ein Problem, das bei mir immer wieder auftaucht. Ich bin jemand, der gut zuhören kann und dann nachdenkt und dann erst redet oder handelt. Und ich gerate immer an Menschen, die genau das Gegenteil machen. Und ich komme nie zu einer Lösung.
Sie meinen, dass die sofort reden, ohne vorher zu denken?
Ja. Und auch nachher nicht denken. Da wird geäußert und dann bleibt es so stehen. Und es geht mir jetzt, ist wieder ein neuer Fall aufgetreten. Also meine Ehe ist auseinandergegangen aus dem Grund, mein Mann ist schwerhörig, oder war schwerhörig, aber er hat das noch ausgenutzt auch. Und ich habe von Medikamenten bedingt immer wieder keine Stimme gehabt oder ganz schlecht reden können. Und das hat letztlich die Ehe vollends kaputt gemacht. Und jetzt erlebe ich das aber immer wieder in Beziehungen.
Also ich zunächst mal, das ist,
ja. Muss man Sachen anhören, die einfach für mich wahnsinnig stressig sind und kann mich manchmal nicht äußern und manchmal steht eben mein Denken. Was machst du denn jetzt dazwischen?
Ich empfehle Ihnen, dass das Denken auf jeden Fall weiter existieren soll. Zudem das Abhorchen, also das in sich hineinhorchen, das Reflektieren der eigenen Gefühle. Manchmal ist es gut, wenn ein neuer Partner oder eine Person, die Sie kennenlernen, unreflektiert etwas erzählt, einfach nur zuzuhören, ohne zu reagieren. Sie können das auch hören, ohne es an sich ranlassen zu müssen. Und vielleicht finden Sie mal einen Moment, also genau den entscheidenden Moment, wo Sie dann nicht nachkarten oder die alten Kamellen auspacken, sondern wo Sie sagen, lass uns doch mal darüber sprechen, wie wir jetzt gemeinsam zufriedener werden können. Also gar nicht aus der Konfliktsituation, sondern eher allgemein die Interessenlage der beiden miteinander zu beurteilen, zu begutachten und darüber konkret zu sprechen. Das können Sie doch garantiert. Wenn Sie erst denken, können Sie...
Wenn aber dann das Gespräch beim anderen einfach abgeschnitten wird und einfach weg ist, dann nicht mehr zu erreichen ist, dann bleibe ich ja auf dem sitzen und sicher...
Ja.
Fange ich dann nicht wieder von Neuem an, aber es steckt in mir und ich erlebe halt immer wieder mein Versagen dadurch.
Und das fühlt sich richtig schlecht an.
Zu richten wäre.
Wenn Sie regelmäßig unterbrochen werden, zwei Schnelltipps. Der erste, fassen Sie sich bitte kürzer, also kommen Sie eher zum Punkt, dann hat das Gegenüber nicht so viele Möglichkeiten reinzugrätschen. Und die zweite Sache, nutzen Sie einen anderen Kanal, vielleicht auch so wie bei Ihrem Ex-Ehemann, dass Sie es gar nicht nur besprechen, sondern zum Beispiel aufschreiben. Dann ist die Möglichkeit, das zwei-, dreimal zu lesen und nachwirken zu lassen, wesentlich größer.
Ja, also auch das habe ich immer wieder gemacht, also in meiner Herkunftsfamilie schon. Aber das Schreiben ist auch böse, das darf ich auch nicht. Es wird also dann gar nicht gelesen. Und wir sind schon richtig, bloß du bist verkehrt. So.
Ja, dann geht es natürlich weit über Kommunikation hinaus. Dann ist da tatsächlich eine ganz, ganz schwierige Prägung, eine schlimme Sozialisation. Ich sage Ihnen das jetzt als Theologe aus fester Überzeugung. Ein Mensch, der dem anderen sagt, ich bin richtig und du bist falsch, der hat Unrecht.
Ja, der Meinung bin ich auch.
Definitiv. Da sollen Sie sich jetzt nichts drauf einbilden oder so, aber das darf ein anderer Mensch nicht sagen, schon gar nicht, wenn wir im Rahmen unseres Themas über Konflikte sprechen, denn das löst ja viel Schlimmeres aus. Sie haben es ja gerade angedeutet, bei Ihnen ist das jetzt schon eine Lebenserfahrung, die sogar Ihre Persönlichkeit sehr prägt oder verändert. Diesen Schuh würde ich mir, Frau Klinger, nicht anziehen. Der passt nicht.
Der passt nicht, aber was mache ich damit? Ich bleibe ja immer auf diesen, also ich habe schon auch gelernt, zu versuchen, das an Gott weiterzugeben und abzugeben. Mhm. Aber wenn ich immer wieder von Neuem die Erfahrung mache, ist das schwierig. Also ich bin jetzt wirklich ganz schlimm gemobbt worden in dem Wohnhaus, in dem ich wohne. Das sind 12 Parteien, 12 oder 16. Und da bin ich ganz schlimm gemobbt worden und ich war sehr krank zu der Zeit. Ich konnte mich wirklich kaum wehren.
Das Einzige, was ich sage, ja,
genau. Vielleicht wäre da doch die Frage, wenn mir scheint es, bei Frau Klinger, dass bei Ihnen doch dass das immer wieder auftaucht, dass das so wiederholende Muster sind, nicht nur von einer Person, sondern von vielen. Und da wäre für mich die Frage, Herr Jäger, ob es, wenn man das feststellt, dass einem das nicht nur bei einem Menschen passiert, sondern immer wieder passiert, genau das Gleiche immer wieder, wäre es dann eine Idee, mal exemplarisch wirklich einen Fall begleitet einfach mal anzugehen, um zu gucken, was sind denn da meine Muster in dem Ganzen? Warum machen die anderen das immer wieder mit mir? Vielleicht habe ich irgendwelche Signale, die dem anderen irgendwie zeigen, der darf das so auch mit mir machen. Vielleicht eben dieses Zuhören, dieses stille Zuhören, sich zurückziehen, signalisiert dem anderen vielleicht auch, da kann ich mal drüber laufen und dann gerät man ja auch ständig wieder an solche Leute. Also da wäre für mich dann die Frage, ob man da nicht sich doch nochmal Hilfe sucht, was meinen Sie, Herr Jäger, und dann exemplarisch an einem Fall guckt, was ist denn mein Verhalten in so einem Konflikt und wo kann ich denn was machen, damit das mir nicht immer wieder passiert.
Mindestens an einem Fall das zu beurteilen und zu begutachten. Das Stichwort Mobbing, das wir gerade gehört haben, schreit danach, dass Sie sich Unterstützung holen. Nicht, weil Sie unbedingt etwas verkehrt machen. Noch einmal, der Schuh, du bist verkehrt, du verhältst dich verkehrt, der passt Ihnen nicht. Aber damit Sie für sich selber einen Weg finden, um mit diesen Angriffen, mit diesen Ungerechtigkeiten umzugehen und möglicherweise, wie ich eben schon sagte, unabhängig von Ihrem Beispiel, an Ihrem Verhalten, an Ihrer Ausstrahlung positiv etwas zu verändern. Dafür gibt es übrigens auch ehrenamtliche Hilfskräfte in den Gemeinden, in den Beratungsstationen, sicherlich auch bei Ihnen vor Ort. Also ein erster Schritt wäre, gehen Sie auf die gelben Seiten oder ins Internet, schauen Sie nach, rufen Sie an, beziehen Sie sich gerne auf diese Sendung und sagen Sie, ich brauche Unterstützung, wer ist für mich da?
Genau, das ist einfach lernen, Grenzen zu ziehen, das ist ja für manche Menschen sehr schwer. Ne? Da prallen ja oft verschiedene Charaktere aufeinander und die suchen sich ja dann irgendwann auch irgendwie. Ne? Diejenigen, die Grenzen überschreiten und jene, die es irgendwie nie gelernt haben, wirklich Grenzen deutlich und klar zu ziehen.
Und wenn man einmal in dieser Rolle ist, so identifiziert wird, ist es unglaublich schwierig, alleine dort wieder rauszukommen. Deshalb ganz deutlich, Unterstützung ist absolut gut.
Ja, Frau Klinger, wir hoffen, dass wir Ihnen da etwas Mut machen konnten, sich da Unterstützung zu holen. Das ist überhaupt nicht ehrenrührig. Herr Jäger managt viele Führungskräfte und Coaches und die sind sich auch nicht zu schade, das von ihm noch zu lernen, wie man da noch besser mit umgehen kann, auch mit Konflikten. Also insofern, da hat wahrscheinlich jeder was zu lernen. Vielen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute, Gottes Segen für Sie. Und dann hören wir eine Hörerin, die uns anonym anruft aus der Gegend von Karlsruhe. Guten Morgen.
Ja, hallo. Ich wohne auch in einem Wohnhaus mit mehreren Parteien. Und mein Balkon ist im zweiten Stock. Und es kommt im Sommer immer wieder vor, dass die Kinder so viel Lärm machen oder zu laut, so richtig aus sich raus schreien, dass einer den anderen noch übertönen will. Und das kann ich sowieso nicht leiden. Und ganz in der Nähe, also direkt angrenzend, ist noch ein Spielplatz. Und wenn die da sind, macht mir das nicht so viel aus. Aber wenn sie direkt unter meinem Balkon rumschreien, und das ist eine Wiese, die eigentlich, weiß nicht, muss mal näher fragen, der Allgemeinheit gehört, das gehört aber nicht zu dem Raum von den unteren Wohnungen. Die haben da so einen kleinen Vorgarten. Und wenn ich denen jetzt sage, sie sollen etwas leiser Lärm machen und kommt der Vater angeschossen, der liegt da immer auf der Lauer und sagt, das ist nicht so laut.
Das ist ein schöner Fall aus dem Leben. Ein schöner Fall aus dem Leben, Beispiel. Herr Jäger. Was macht man?
Kennen ganz viele Leute und es ist ja erstmal schon sehr nett und sehr mutig, dass Sie das ansprechen. Denn generell werden wir in unserer Gesellschaft, wenn wir Kinder kritisieren oder Kinderlärm nicht mögen, zum Beispiel im Gottesdienst oder so, sofort ein bisschen streng beäugt. Das ist doch die Musik der Zukunft. Ich bin selber Vater von zwei Kindern und weiß, dass die manchmal über jede Stränge schlagen können, so wie wir das auch getan haben. Nur sind die Kinder in dem Moment nicht die richtigen Ansprechpartner. Die erleben sich gar nicht als zu laut. Und übrigens, leiserer Lärm war eine wirklich zum Schmunzeln anregende Formulierung von Ihnen. Die erleben das nicht als Lärm, sondern als Freude, als Ausdruck. Der Vater ist der springende Punkt und wenn der auf der Lauer liegt und sie schon auf dem Kieker hat, als die, die vom zweiten Stock immer meckert, sprechen sie mit den anderen Eltern ganz in Ruhe, wenn kein Lärm war und teilen ihnen mit, warum sie in diesem Moment lärmempfindlich sind. Also dass gar nicht der Eindruck aufkommt, ich mag keine Kinder oder ich mag diese Kinder nicht, sondern warum sie ruhebedürftig sind, zum Beispiel wegen einer Erkrankung, wegen eines Arbeitslebens, wegen eines schlechten Schlafs. Dafür haben die meisten Menschen eher Verständnis. Dann sind wir nämlich wieder dabei, wir haben keine verhärtete Position, sondern teilen unser Interesse und eben auch unser Gefühl dazu mit. Das ist ein probater Weg, der sicherlich funktioniert und den Mut dazu haben Sie bestimmt, sonst hätten Sie heute gar nicht angerufen.
Ja, der sagt dann einfach, ich bin nicht gut bei Stimme heute, der sagt dann einfach, das wäre nicht so.
Ja, das ist in Ordnung.
Und muss seine Kinder anregen, da weiterzumachen. Mhm. Und das ist so unnütz wie ein Kopf. Und wenn sie weiter weggehen, oder ich habe ja schon mal gesagt, er soll die Kinder hinten zu sich nehmen. Da können sie ja plonnen, aber nicht unter meinem Balkon. Mhm. Also direkt dieser Lärm. Und das streitet der ab und greift mich an. Und da ist er nicht zu drehen.
Dann hilft es mit Sicherheit, also ich kenne jetzt nicht die Wohnverhältnisse, ob das Miete ist, Eigentum, eine Konstellation, dann hilft es mit Sicherheit, auch mit anderen darüber zu sprechen, nicht als Koalitionspartner, nicht um diesen Konflikt zu schüren, sondern um das auf breiterer Fläche zu besprechen, möglicherweise auch mit Regeln, die für alle gelten. Was ich noch als Kommunikationstrainer Ihnen empfehle, ist, sagen Sie besser, haben Sie eine Möglichkeit, sehen Sie eine Lösung, damit wir hier einen Weg finden und geben Sie ihm keine Lösungen oder sogar Aufforderungen vor im Sinne von, nehmen Sie die Kinder doch nach hinten. Das wird er wieder als sich einmischen ansehen und wird daher aus meiner Erfahrung heraus weiter auf seiner Position bestehen. Also ein konzilianteres Miteinander sprechen oder auf breiterer Ebene ist mit Sicherheit erfolgversprechender.
Das heißt, sich genau dann auf eine Etage höher gehen sozusagen, gucken, wer ist denn sonst noch in dem Gebäude und wie können wir da miteinander reden, ohne in Vorwürfe zu verfallen. Genau. Einfach indem wir sagen, das ist mein Bedürfnis und wie können wir da alle dran arbeiten. Wir hoffen, dass Sie da weiterkommen. Alles Gute Ihnen nach Karlsruhe und hören eine nächste Hörerin, ebenfalls anonym aus Nordrhein-Westfalen. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich habe ein brisantes Thema. Also ich bin als 11-jähriges Kind von meinem Bruder missbraucht worden. Ich habe in einem sehr religiösen Elternhaus gelebt. Und 4 Jahrzehnte war alles gut. Ich habe alles verdrängt. Ich habe alles ertragen, alles erduldet. Ich habe vor 16 Jahren meinen Beruf aufgegeben, weil ich einen behinderten Bruder hatte. Ich habe ein Leben, ich habe öfter schon mit Radio Horeb gesprochen, der Barmherzigkeit geführt, sagte man mir bei Radio Horeb. Mhm. Aber nach dem Tod meiner Mutter ist alles zerbrochen. Als wenn meine Mutter so ein Teil von einem Mobili war. Und alles zerbrach. Und ich war die stützende Säule dieser Familie und habe alles gemacht. Meine Mutter starb im Alter von 94. Ich war Arztreferin. Ich habe sie selber ans Ende gepflegt mit Morphiumspritzen. Und das tat mir weh. Und auch mein behinderter Bruder. Ich war immer für ihn da. Ich habe jeden Tag mit ihm telefoniert, habe ihn 2-mal in der Woche im Altenheim besucht. Und nach dem Tod meines Bruders und auch nach dem Tod meiner Mutter ist es alles zerbrochen in unserer Familie. Ich habe keine Kinder mehr, die reden nicht mehr mit mir. Ich habe keine Brüder, die mit mir mehr reden. Unsere Ehe war fast zerbrochen, aber nur fast. Wir sind beide gläubig, mein Mann und ich. Aber die ganze andere Familie ist atheistisch. Meine Kinder treten aus der Kirche aus. Ich habe sogar schriftlich ein Hausverbot bekommen von meinem Schwiegersohn. Und ich habe meiner Tochter gesagt, warum machst du das? Sie sagt, Mama, es ist der Glaube, der zwischen uns steht, und das tat mir weh. Ich habe nämlich 6 ungetaufte Enkel. Ich habe das alles respektiert. Ich möchte nur Respekt haben, aber ich weiß nicht mehr, wie ich mich verhalten soll.
Auch das eine Situation, in der manche stehen, die wir hier bei Radio Horeb hören, die sagen, die Kinder sind völlig entfremdet und stellen sich also auch wirklich gezielt dagegen, dass die Eltern gläubig sind. Ein weites Feld, Herr Jäger, was können Sie sagen kurz jetzt in dieser Situation?
Ich habe den Satz der Tochter so verstanden, es ist der Glaube, der zwischen uns steht. Und davor kam wahrscheinlich ein Mama, so ist das. Damit hat ihre Tochter, das maße ich mir an, diagnostisch von hier zu sagen, absolut Unrecht. Das ist vorgeschoben. Der Glaube, den Sie haben, den Ihr Mann hat und den Sie versucht haben, weiter zu vermitteln, der steht nicht dazwischen. Es geht um ganz andere Befindlichkeiten, möglicherweise ein zu eng sein, zu bevormunden, Unzufriedenheit mit der Institution Kirche und ein Nicht-Glauben-Können. All das aufzuarbeiten mit den vielen Personen, die Sie beschrieben haben, die beteiligt sind, ist alleine für Sie und Ihren Mann ausgeschlossen. Dass Sie für sich Respekt fordern, das verstehe ich, dass die heutige Generation ihrer Kinder und Schwiegerkinder, die selber Kinder erziehen, den Respekt auch einfordern, verstehe ich genauso gut. Ich bin ein bisschen hängen geblieben an dem Problem nach dem Tod der Mutter, nach dem Tod des Bruders, der Missbrauch, den sie erlebt haben, das schreit danach, dass in ihnen selber, erstmal unabhängig von all den anderen Personen, noch ganz viel innerer Konflikt, Inneres aufzuarbeiten ist. Und auch dafür, das sage ich ganz klar, das ist niemals eine Schwäche, sondern eine Stärke. Das ist ein professionelles Vorgehen. Gibt es Menschen, die Ihnen wirklich eben auch mehr als Frau Fröhlich und ich in der kurzen Sendezeit zuhören können, die Ihnen Rat geben? Ich sage bewusst nicht Ratschläge, denn ein Ratschlag beinhaltet das Wort Schlag. Ein Ratgeber, ein Berater, das ist ein förderlicherer Begriff. Und da etwas Passendes zu finden, das werden Sie brauchen. Die Anrufe bei Radio Horeb sind gut. Das tägliche Gebet, der Gottesdienst ist gut, aber Gott hat Menschen geschaffen, Menschen mit Talenten ausgestattet, die seine Weisheit, seine Liebe und auch seine Ideen uns in unserer Sprache gut vermitteln können. Deshalb wirklich eindeutig wünsche ich mir für Sie, dass Sie ganz aktiv Unterstützung suchen in einem längerfristigen Begleitungsbereich.
Ja, das habe ich auch gemacht. Ich bin schon 2 Jahre beim Psychologen in Behandlung. Gut. Ich habe alles aufgearbeitet. Ich habe mit vielen Pastoren und Pastoralreferenten gesprochen, weil die alle Schweigepflicht haben. Hm. Und alle sagen, ich bin offen und ehrlich. Und ich habe mich auch geoutet. Ich habe mich geoutet. Und das hat mir gut getan. Ich fühle mich nicht mehr gedemütigt, nicht mehr beschmutzt nach dem Missbrauch. Ja. Aber ich wünsche mir nur meine Kinder und meine Enkel zurück. Mehr nicht.
Ja. Ja. Und für diesen Wunsch.
Die interessieren mich nicht. Ja, nur die Enkel.
Und kann ich total nachvollziehen. Für mich waren meine Großeltern auch was ganz Besonderes. Und davon getrennt zu sein, ist wahrscheinlich auch für die Enkel eine unglaublich traurige Situation. Wenn Sie das formulieren, unabhängig von Forderungen, lasst die Kinder taufen, ich will wieder zu euch, sondern so wie eine...
Das habe ich nie gesagt, nie.
Ja, aber bei denen ist es wahrscheinlich so angekommen. Also wenn Sie das formulieren könnten in einem entsprechenden Brief etc., dann warten Sie mal auf die Wirkung. Das Ziel, das Sie haben, ist absolut nachvollziehbar. Vollkommen klar.
Ich möchte nur den Frieden. Meine Mutter hat mir immer gesagt, mache Frieden. Ich habe versucht, Frieden zu machen, aber ich schaffe es nicht, weil sie alle nicht an Gott glauben, darum. Ja. Sie lassen mich aus.
Die Begründung ist zu schnell. Und die Begründung ist quasi eine Diagnostik. Die wollen keinen Frieden, weil sie nicht an Gott glauben. Vielleicht glauben die an Gott, aber auf eine andere Art als wir oder sie.
Ja, meine Töchter waren beide bis zum 18. Lebensjahr Messdiener. Die haben beide im Kinderchor gesungen.
Ja.
Die sind doch getauft, die sind gefirmt.
Dann glauben sie auch an Gott, aber sie glauben nicht an das, was sie auch nachvollziehbarerweise oft irritierend erlebt haben in Kirche.
Ich habe so handeln müssen eben. Ich habe immer in diesem Haus, ich hatte eben den behinderten Bruder, wo ich für da war, der wurde diskriminiert. Ich habe meine Mutter selber ans Ende gepflegt. Sie haben einfach gesehen, dass ich, das sagte man auch bei Radio Horeb, dass ich christlich handle. Ja. Ja, das haben die gesehen. Ich habe da gar nicht drüber gesprochen. Und ich bin im Grunde, sagte man mir bei Radio Horeb, genauso verstoßen worden wie Jesus Christus. Ja? Der wurde auch verstoßen.
So hat man mir das gesagt. Und ich sollte vielleicht ist das doch die Frage, Herr Jäger, wenn jetzt unsere Hörerin sagt, sie hat eben schon psychologische Hilfe, aber offensichtlich ist da ja noch etwas mit dem ganzen Rest der Familie, was noch nicht gut ist. Wie geht man weiter? Sie sagt, sie hat das für sich so aufgearbeitet, sie hat sich outen können, das war befreiend. Jetzt ist es ja so, ich habe den Eindruck, da sind viele Schritte gegangen worden und jetzt hakt es an einem Schritt noch. Und da irgendwie wieder in Gang zu kommen, wahrscheinlich muss das wirklich derjenige machen, der das spürt, der die Sehnsucht hat, zu gucken, wie kann ich da jetzt den anderen ohne jeden Vorwurf, ohne ihnen irgendwas zu unterstellen, einfach sagen, ich bin die Oma und es tut mir weh, ich habe so eine Sehnsucht danach, meine Enkel zu sehen, kriegen wir das irgendwie hin?
Ja, ganz genau. Ich glaube, es sind zwei Schritte. Der eine ist schon angegangen, im Ansatz mit Pastor, Pastoralreferent zu sprechen. Da ist ein großes theologisches, seelsorgliches Thema, also einen geistlichen Begleiter. Das kann ein normaler Psychologe nicht leisten. Das ist Fakt 1. Fakt 2, die Person aus der Familie auszuwählen, Tochter, Enkelkind, wenn es schon größer ist, mit der am ehesten eine Brücke der neutralen Kommunikation zu bauen ist und da möglicherweise auch jemanden zu haben, der vermittelt. Wenn Sie beim Psychologen rausgehen, sind Sie wieder alleine. Das ist ein großer Unterschied zwischen Supervisoren und Coaches. Ich verstehe meinen Auftrag so als Coach, dass ich häufig mitgehe. Also ich bin tatsächlich in Familien und moderiere da Konflikte oder die kommen zu mir. Das ist mein Alltag. Sowas gibt es ja eben nicht nur in Recklinghausen, sondern nahezu weltweit. Und darauf zurückzugreifen, das wäre jetzt ein sinnvoller Schritt.
Einfach zu gucken, können Sie mir helfen? Ich würde gerne wieder Kontakt zu meiner Familie haben. Ich komme da irgendwie nicht weiter. Vielleicht haben Sie eine Idee, wie wir das jetzt angehen können. Das wäre der Rat von Herrn Jäger. Suchen Sie sich noch konkret Unterstützung, wie Sie für sich selbst gesucht haben, dann auch eben im Umgang mit der Familie. Vielleicht tatsächlich eine Person, die noch mitgeht, die ersten Schritte begleitet, um in der Hoffnung, dass Sie dann wieder in Gang kommen. Vielen Dank. Alles Gute für Ihren Anruf, Gottes Segen dazu Ihnen. Und dann haben wir noch eine letzte Hörerin, die uns ebenfalls, ohne ihren Namen zu nennen, anruft aus Baden-Württemberg. Und genau, die hören wir jetzt auch noch. Guten Morgen.
Ja, hallo, guten Morgen.
Hallo.
Ich wollte mal diesen Punkt ansprechen mit den Gefühlen, was Sie gesagt haben. Was mache ich, wenn mein Partner seine Gefühle nicht äußern kann? Da komme ich ja dann irgendwie nicht weiter und stecke fest.
Kann er sie nicht äußern oder will er sie nicht äußern?
Also es ist so, er kann sie schon äußern, also vom Körperlichen her, aber er versteckt sich dann so hinter Verallgemeinerungen und und dann kommt halt wieder diese Blockade ins Spiel beim Gespräch.
Das ist seine Entscheidung, wenn er das frei macht, dann darf er seine Gefühle zurückhalten. Es gibt ganz viele Menschen, eben auch viele Männer, die es gar nicht gelernt haben, ihre Gefühle zu erforschen und zuzulassen, geschweige denn, wie wir eben gehört haben, sich in Anführungszeichen zu outen. also darüber zu sprechen. Das hat alles noch zu tun mit den ganz alten Vorstellungen von Indianer kennt keinen Schmerz oder Jungen weinen nicht. Das ist Blödsinn, aber wenn er so aufgewachsen ist, dürfen Sie daran auch nicht rütteln. Was Sie machen können, ist in Situationen, wo Sie glauben, dass es ihm nicht gut geht, versuchen, nicht seine Gefühle herauszukitzeln, sondern seine Interessen verbalisieren zu lassen. Was brauchst du? Wie geht es damit? Was können wir gemeinsam tun? Lassen Sie ihm seinen Denkhorizont bitte, seine Erfahrungswelt, denn aus seiner eigenen Haut kann keiner raus.
Mhm. Ja, nur komme ich halt auch nicht weiter dann. Das ist das Problem.
Wo hakt es denn dann? Weil Sie Ihre Gefühle nicht richtig rüberbringen können, weil er die dann nicht versteht oder weil Sie so gerne hätten, dass er ein bisschen offener und, sagen wir mal, zugewandter ist?
Beides eigentlich. Also er ist nicht so an meiner Gefühlswelt interessiert und umgekehrt lässt das halt auch nicht bei sich zu. Also praktisch von beiden Seiten irgendwie Hemmnis und Blockaden.
Und inwiefern wirkt sich das auf Ihren Alltag aus, wenn Sie das noch kurz sagen können? Also haben Sie dadurch häufiger Streit oder?
Ja, genau. Also das häuft sich immer wieder und wir kommen immer wieder an den gleichen Punkt.
Ja, und da haben Sie einen Ansatz. Sobald Sie wieder an dem gleichen Punkt sind.
Ja.
Wenn der nochmal auftaucht, dann drehen Sie einmal, das ist ein Hinweis auf die nächste Sendung am 22. in unserer kleinen Reihe, dann drehen Sie einmal den Tisch um und wechseln die Perspektive. Also einfach ausgedrückt, Sie sind dann in dieser Situation Ihr Mann und er ist Sie. Natürlich nur virtuell, aber wie das geht und wie man sich da hineinversetzen kann, manchmal auch den anderen ein bisschen zu seinem Glück drängen kann, das werden wir auf jeden Fall noch aufgreifen.
Alles klar, da freue ich mich auf die nächste Sendung.
Wunderbar.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, damit haben Sie es ja schon gesagt, Herr Jäger. Es gibt dann eben noch den dritten und abschließenden Teil unserer kleinen Reihe, wo es dann darum geht, wie kann man eben Brücken schlagen zum anderen. Wir haben jetzt also gehabt, einmal erster Schritt eins ist zuhören, gut zuhören, aktiv zuhören. Das heißt nicht einen ewigen Schwall über sich ergehen lassen, sondern versuchen wirklich zu ergreifen, worum geht es dem anderen. Der andere ist nicht mein Feind, sondern er hat ein Anliegen und ich versuche dieses Anliegen aus den Sachen, die er sagt, aus dem, was er sagt, herauszufiltern und versuche ihm das zu spiegeln auch, was ich verstanden habe von ihm. Dann war jetzt das die eigene Position vertreten, Ich-Botschaften ganz wichtig, eben keine Vorwürfe, sondern versuchen zu sagen, wie geht es mir denn? Eventuell braucht man jemand Drittes, der neutralisiert das Ganze, damit man eine Chance hat, das zu sagen. Das haben wir ja auch gehört von unseren Hörerinnen. Manchen tut es sehr schwer, fällt sehr schwer, wirklich sich auszudrücken dann, auch gerade im Konflikt. Da wird man ganz klein innerlich, dann fällt einem gar nichts mehr ein. Man hat wie so ein Blackout im Kopf. Da kann es dann ganz gut sein, in einem ruhigen Moment sich nochmal hinzusetzen und dann von sich aus die Initiative zu ergreifen und zu sagen, so und jetzt gehe ich einen Schritt, ich sehe, da läuft was nicht gut, ich kann mich im Streit nicht gut äußern, aber jetzt ist gerade mal Ruhe und dann kann ich es nochmal angehen.
Und dann nehme ich vielleicht sogar dieses Marshall-Konzept mit seinen vier Schritten, also der Wahrnehmung des Gefühls, des Interesses und der Bitte oder des Wunsches mit auf als meine Vorbereitung. Ich gehe nicht spontan in das Gespräch, sondern ich bereite mich gezielt darauf vor.
Also ich bereite mich darauf vor. Ich versuche eben auseinanderzudröseln, was sind meine Gefühle erst einmal, dass ich die mal wahrgenommen habe, wie fühle ich, was löst das in mir aus. Das heißt ja noch längst nicht, dass der andere das beabsichtigt hat. Das ist jetzt erstmal einfach so. Und wie kann ich es dann so formulieren, dass es beim anderen nicht als Vorwurf rauskommt, sondern ich möchte ja eigentlich etwas mit dir erreichen.
Perfekt.
Wunderbar. Vielen Dank, Herr Jäger, für diese Sendung. Sie können die dann genauso wie die vergangene Sendung nachhören in der Mediathek bei Radio Horeb. Die finden Sie im Internet unter horeb.org, Mediathek im Podcast, dann der Sendereihe Lebenshilfe, Leben in Beziehungen. Sie können auch eine CD dann bestellen, vielleicht dann auch, wenn die Reihe dann fertig ist, beim CD-Dienst von Radio Horeb. Den erreichen Sie unter 08328 921 120. Vielen Dank, Herr Jäger. Alles Gute, wünscht Gabi Fröhlich.